Etwas, was sich ändern muss, ist die Geschwindigkeit, wie wir uns den Fälschungen adaptieren können. Dort braucht es sicher mehr Entwicklung in Richtung der Bewirtschaftung der vielen Fälschungen. Dass man eben Tools schafft für Rechteinhaber, dass die Fälschungen aufgegriffen und bekämpft werden können. Dort ist sicher eine vermehrte Zusammenarbeit auch unter den Ländern nötig, dass man eben auch grenzüberschreitend dieses Phänomen effektiv bekämpfen kann. Weil im Moment sieht man eher eigentlich auf der Verletzerseite, dass man am Skalieren ist, und auf Rechteinhaberseite sehe ich dort noch Entwicklungspotenzial.
Willkommen zum Podcast Stefan und Stefan. Kompromisslos ehrlich, mit Humor und der nötigen Portion Biss. Persönliche Perspektiven und knallharte Insights mit dem
Stefan Eckenberger
und dem Stefan Vogler.
Herzlich willkommen zur Live-Ausgabe des HZ-Podcasts Stefan und Stefan. Heute direkt von der Fachtagung Markenpiraterie in Bern. Wir sind im Schlussspurt der Tagung und sprechen mit Marc Wurschläger, Präsident von Stop Piracy, über Mechaniken, Mechanismen, die psychologischen Muster und die digitalen Treiber hinter einem Markt, der sehr viel schneller wächst als die Kontrolle.
Ja, Marc, warum braucht es Stop Piracy heute mehr denn je?
Ja, ich denke, wir haben heute auch an der Tagung wieder gesehen, dass eben die Fälschungsindustrie oder das Phänomen Fälschungen allgemein kein Randphänomen mehr ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir in allen Bereichen, also wir haben heute wieder gesehen, vor allem Luxusgüter, die betroffen sind, aber es sind auch andere Güter, wie beispielsweise, die heute nicht zur Sprache gekommen sind, wie Medikamente, Maschinenteile, die alle eigentlich von Fälschungen betroffen sind. Und hier braucht es einen Verein, der eben das unter ein Dach bringt und hier die Konsumenten eben sensibilisieren kann, weshalb eben Fälschungen schlecht sind für alle Beteiligten.
Du hast gesagt, von eurem Verein gesprochen, vielleicht ganz schnell, wer sind denn Mitglieder in diesem Verein?
Ja, also Stop Piracy ist ein Public-Private Partnership. Wir setzen uns zusammen von privaten Rechteinhabern. Das können Unternehmen aus der Industrie sein. Wir vertreten, das darf man jetzt heute auch sagen, die Fédération Horlogère, die Uhrenindustrie. Wir haben aber auch Behördenmitglieder bei uns, wie zum Beispiel das Bundesamt für Grenz- und Zollsicherheit. Und wir werden hier auch andere Beteiligte, die sind bei uns dabei, wie beispielsweise Universitäten oder auch andere Akteure der öffentlichen Hand, wie vor allem das IG, die eben als Kompetenzzentrum für geistiges Eigentum fungiert.
Jetzt, welcher Moment hat dir gezeigt, dass Markenpiraterie nach wie vor ein riesiges Thema ist?
Für mich persönlich, also im Privaten natürlich, hatte ich das Glück, dass ich noch nie mit dem konfrontiert war. Aber man sieht eigentlich dann die schädlichen Auswirkungen von Piraterie, wenn es um die Gesundheit geht oder um die Sicherheit. Ich habe das mal feststellen dürfen.
Also Medikamenten gefälscht.
Medikamenten, aber es sind natürlich auch andere unscheinbare Artikel, wie beispielsweise vielleicht eine Motorsäge, wo man ja nicht unbedingt möchte, dass eine
kann auch gefährlich werden.
Genau, dass das nicht dann zu Verletzungen führt.
Für die Expertinnen und Insiderinnen, wenn ich so sagen darf, ist es klar, warum Markenpiraterie als Thema komplex ist. Nicht für jedermann, jede Frau in unserer Gesellschaft. Was macht denn das Thema Markenpiraterie so komplex?
Ich denke, heutzutage ist die Komplexität vor allem darin zu sehen, dass es in vielen verschiedenen Bereichen vorkommt. Wir haben nicht nur mehr, eben, wie es vielleicht anfangs dieser Tagung gesagt wurde, mit Fälschungen beispielsweise im Urlaub zu tun, wo wir dann irgendwann einfach einer Piazza gefälschte Markenartikel vorfinden, sondern es ist eigentlich eine eigentliche Industrie dahinter, dass eben mit Fälschungen weiterhin sehr viel Geld gemacht wird. Es sind sehr viele Akteure da involviert. Und häufig geht es eben auch darum, dass eben Kriminalität damit indirekt oder eben auch direkt dann unterstützt wird.
Wie weit ist die Mafia involviert?
Also das kann man sagen, dass das natürlich Markenfälschung ist relativ einfach als Einstiegsdelikt. Damit kann man natürlich mafiöse
also man kann Geld verdienen damit, oder? Damit dann ist Geld die Mafia verdienen. Dabei.
Ja, nicht unbedingt. Das würde also es wird einfach als Mittel natürlich verwendet. Ja,
auch so gut für Geldwäsche und so. Warum nimmt der Markt für Fälschungen denn zu, statt kleiner zu werden? Seid ihr in der Repression zu schlecht oder was?
Nein, es ist halt ein großer Markt. Er ist einfach zugänglich. Man kann immer noch sehr viel Geld damit verdienen. Momentan ist es auch so, dass eben die Strukturen das einfach zulassen, dass man mit digitalen Mitteln, man kann einfach einen Shop online stellen, man kann die Produktion eben auslagern, man muss nicht immer alles unter einem Dach haben. Im Prinzip ist es eben die Skalierbarkeit, die dieses Geschäftsmodell eben auch für Markenfälscher leider immer noch relativ attraktiv macht.
Wo haben sich die Fälscher aus eurer Erfahrung in den letzten Jahren am meisten verändert oder was haben sie am meisten angepasst?
Ich denke, auch hier ist die Digitalisierung zu nennen. Also wir haben das auch vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen, dass eben mittlerweile auch KI zum Einsatz kommt. Es ist heutzutage viel einfacher, eben ein Angebot zu kreieren. Man ist näher am Markt. Das war auch sehr schön beim Vortrag von der FH, wo man eben gesehen hat, dass sobald mal ein Produkt, das eben erfolgreich sein kann, online ist oder eben bekannt wird, dass die heutigen Mittel das relativ einfach zulassen, dass man es eben kopieren kann. Die Mittel sind zur Hand, man kann eine Nachahmung oder eben eine Fälschung relativ schnell auf dem Markt platzieren.
Also Fälscher haben ein exzellentes Monitoring.
Das würde ich so sagen, ja.
Also gesehen oder gehört mit genau. Dieser Reaktionszeit fast null, oder?
Das sind wenige Wochen oder noch kürzere Reaktionszeiten, die es eben richtig schwierig machen, diesem Phänomen Herr zu werden.
Es ist ja eines eurer Kernziele, dass die Markenpiraterie ins Bewusstsein der Konsumentin zu rücken, eben auch um klar aufzuzeigen, dass das eben nicht ein Gentleman's-Delikt ist, sondern dass es schlicht illegal ist. Jetzt, wie sensibilisiert man für Fälschungen, ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben?
Ja, also wichtig, denke ich, ist hier, dass man nicht also mit Schuldzuweisungen operiert, oder dass man sagt, du als Konsument bist jetzt der Böse, dass du eben diesen Kaufentscheid gefällt hast, sondern man muss eben aufzeigen, was eben der Wert eines Originals ist. Man muss dort die richtigen Fragen stellen. Also sprich, was ist mein Vorteil, wenn ich ein Original kaufe? Also das geht es um Fragen wie zum Beispiel die Gewährleistung. Ist das Produkt sicher? Wurde das getestet? Und. Das sind alles Faktoren, die eben quasi dann schlussendlich auf den Kaufentscheid, denke ich, abzielen. Und dort kann man relativ viel rausholen, denke ich, ohne dass man eben den Zeigefinger hebt.
Eben Schuldzuweisung, wie heißt es so schön, ja, weil es in den Artikeln, es gilt die Unschuldsvermutung.
Genau, ja.
Gut, bei denjenigen oder diejenigen, die fälschen wollen, die fälschen. Könnt ihr nicht sensibilisieren, die könnt ihr nicht aktivieren, die könnt ihr nicht motivieren für etwas anderes. Die Fälschen, die Fälschen wollen. Die Fälschungen bewusst kaufen, die könnt ihr wahrscheinlich auch nicht so direkt beeinflussen. Also bleibt noch die große Menge zum Sensibilisieren, dass das eigentlich eben nicht einfach nur ein Gentleman's-Delikt ist, sondern Folgen hat. Und wir haben über psychologische Muster gesprochen im Rahmen der Tagung. Aus eurer Erfahrung, welche sind so die Hauptmuster, weshalb Menschen Fälschungen kaufen?
Ich denke, ein wichtiger Faktor, das haben wir auch gesehen, ist eben einerseits der Status. Oder man kauft sich eben Produkte, damit man eben hervorheben kann, dass man ein sehr teures oder eben ganz gefälschtes Produkt hat, um selber sich wertvoller führen oder sich eben hervorzuheben. Ich denke, das ist ein wichtiger Beweggrund, eben, dass man solche Produkte kauft, die man sich vielleicht unter Umständen nicht leisten kann. Dann ist es wahrscheinlich auch ein Faktor, dass heutzutage vieles über die sozialen Medien portiert wird. Dort, denke ich, spielt eine große Rolle, eben, dass man Influencer hat, die zeigen, ja, das ist eine Fälschung zu kaufen, das ist nicht mehr so schlimm. Man unterstützt eigentlich mit dem Original sowieso nur einen Markeninhaber, der damit ohnehin schon viel Geld verdient. Ein gängiges Klischee, sage ich jetzt mal. Und dort spielt es natürlich eine große Rolle, was eben solche Influencer dann einem Publikum, einem etablierten Publikum dann weitergeben können. Also wird dann also eigentlich das nachgemacht.
Kann dann teilweise auch dazu führen, dass es cool ist.
Ja, wenn man das so bezeichnet, natürlich, ja.
Und schauen,
ja,
wie lange es geht, bis die anderen das merken.
Ja. Du hast vorhin ein Stichwort gesagt, Influencer, oder? Haben einen riesigen Einfluss, auch in dieser Thematik. Das ist jetzt so eines Instrument quasi, das heute wahrscheinlich besser wirkt als so klassische Warnkampagnen. Gibt es andere Maßnahmen, die ihr ergreift, um eben diese Problematik ins Bewusstsein der Konsumentin zu rücken?
Ja, also wir haben seit einiger Zeit fokussieren wir uns ganz bewusst auch auf die sozialen Medien, dass wir eben dort, wenn man so will, Kampagnen fährt. Es sind aber eigentlich mehr auch wieder dort Influencer, die eben aufzeigen sollen mit persönlichen Erfahrungen bei Fälschungen, dass eben Fälschungen negative Effekte haben. Es geht dort, denke ich, um die Zugänglichkeit zu einem jüngeren Publikum, dass man eben aus eigener Erfahrung eben auch aufzeigen kann, wieso man eben Fälschungen nicht kaufen soll. Und es sind vielleicht im Vergleich zu früher nicht mehr die großen Repressionskampagnen, wo man halt mit einem Bulldozer über die Uhren gefahren sind, die eben Eindruck schinden, sondern es sind eben die eigenen Idole, die eben in Berührung mit eben Fälschungen kommen und das eben dem Publikum aufzeigen sollen.
Bleiben wir bei den digitalen Kanälen. Welche treiben denn Fälschungen vor allem heute? Also mit wem schlagt ihr euch auseinander? Wer sind das? Sind das so wir haben vorher gehört, die Vintage-Plattformen oder die Secondhand-Plattformen oder so, sind das Plattformen, die wichtig sind für euch in der Bekämpfung?
Ich denke, bei vielen sind heute genannt worden. Es sind natürlich Intermediäre und das ist auch ganz bewusst so, weil Intermediäre stehen im Fokus der Konsumenten. Dort kann man gut ansetzen bei der Rechtsdurchsetzung. Natürlich immer je nach Intermediär, wie stark er kooperiert. Aber mit dem haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Die Masse ist eigentlich eher das Problem, dass man eben bewusst solche Plattformen wählt und dort eben versucht, Fälschungen unter die Leute zu bringen. Und das wird eben häufig dann auch kombiniert, dass eben nicht nur die Angebote selber geschaltet werden, sondern dass man über weitere Kanäle weiter vermittelt wird. Das geht dann eben, wie wir auch bei Vortrag von Olivier gesehen haben, dass es eben WhatsApp-Nummern werden angegeben, wo man dann über WhatsApp dann wieder einen eigenen Shop hat, wo man dann erst dort dann sieht, dass es eben eigentlich um Fälschungen geht.
Echt dreist, aber das können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause schon sagen, was wir heute gehört haben. Sehr eindrücklich, was eben diese Plattformen, die, ich sage jetzt in Anführungszeichen, seriösen Plattformen, was die alles unternehmen, wie viel Geld die auch investieren, wie viel Aufwand die betreiben, um eben diese Fälschungen tatsächlich zu verhindern.
Ja, also die Themen wie Social Commerce und Influencerinnen, Influencer machen euch das Leben nicht einfacher.
Das ist absolut so, oder? Die Influencer haben eigentlich bewirkt, dass eigentlich der Kaufentscheid wird näher gebracht. Oder? Man hat Emotionen, die dann reinspielen, wo eben ein Influencer dann gewöhnliche Kriterien, dass man eben ein Angebot genauer anschaut, dass das eben ausgeblendet wird, weil man eben einen Influencer hat, der eben quasi als Garant für das Produkt hinsteht. Und das ist heutzutage sicher ein großes
Sprechen
Problem.
Sprechen wir da primär von der Gruppe Influencer, die wissen, dass sie Fälschungen portieren, unterstützen, oder sprechen wir auch von einer Gruppe, die nicht realisiert und instrumentalisiert wird für Fälschungen?
Das ist schwierig zu sagen, aber ich hätte gesagt, dass es gibt sicher Influencer, die sich besser auskennen, also welche Produkte gefälscht sind und welche nicht. Ich glaube aber, dass es schwierig ist, dort das quasi auseinanderzuhalten, weil es wird über die sozialen Medien portiert. Ich denke, das, was dort zählt, ist eben was man als populär, als Beiträge dann unter die Leute bringen kann.
Und Stichwort Kontrolle, Enforcement. Wer kontrolliert eigentlich auf nationaler und weil es ja ein globales Problem ist, auf internationaler Ebene Fälschungen?
Ja, das sind in erster Linie natürlich die Behörden. Also wir haben es gesehen, der Zoll ist hier sicher am Ball mit den Rechteinhabern, die eben Anträge stellen können, dass die Produkte, die eben gefälscht sind, abgefangen werden können. Darüber hinaus ist es eben an den Rechteinhabern, an die Gerichte, an die Behörden zu gelangen, um das effektiv bekämpfen zu können. Ich denke, die große Herausforderung ist vor allem eben der grenzüberschreitende Verkehr, dass man den effektiv bekämpfen kann, weil eben die verschiedenen Akteure meistens nicht in einem Land ist. Oder es wird vielleicht in der Schweiz ein Angebot vermittelt, das Lager befindet sich in China und von dort wird nachher in die ganze Welt geliefert.
Wenn ich Stichwort Behörden höre, haben die denn genügend Ressourcen?
Ja, das ist natürlich eine, schwierig zu beurteilen letztendlich, aber man würde sich natürlich wünschen, also in gewissen Ländern, dass als Markeninhaber sich da rigoroser durchgegriffen wird. Ja, letzten Endes muss man damit arbeiten, was man hat, schlussendlich.
Warum ist es wichtig aus eurer Sicht, dass Stop Piracy keine Kontrollinstanz ist, dass sie keine Zähne habt zum Beißen?
Ich denke, letzten Endes erhöht das die Glaubwürdigkeit unseres Vereins, weil wir eben nicht nur Rechteinhaber vertreten. Wir sind auch für die Konsumenten da, dass wir eben Sensibilisierung, Aufklärung und Informationsvermittlung betreiben können. Wenn wir quasi ja, mit verdeckter Hand Messer am Rücken schon hätten gezückt und eben einen Konsument angehen würden, wenn er jetzt eine Verletzung begeht, würde das letzten Endes der Prävention schaden, weil die Konsumenten nicht mehr zu uns kommen würden. Und eben vielleicht diese Informationen dann gar nicht mehr erhalten würden oder schwieriger.
Ihr seid ein Verein, richtig?
Genau.
Ja, also gehe ich davon aus, ihr müsst sehr haushälterisch mit den Mitteln umgehen, vor allem mit finanziellen Mitteln. Das bedeutet, welche Instrumente, Aktivitäten sind für euch denn die wirkungsvollsten?
Die wirkungsvollsten Instrumente sind dort, wo eigentlich der Markt spielt. Also wir wollen eigentlich dort sein, wo die Käuferschaft aktiv ist. Das ist gegenwärtig vor allem in den sozialen Medien der Fall. Wir berücksichtigen aber natürlich auch klassische, klassische Vertriebskanäle oder Orte, wo eben das Thema aktiv sein oder wo das Thema aufkommt. Beispielsweise eben in Einkaufszentren sind wir regelmäßig aktiv oder auch wie wir es auch heute wieder gehört haben, dort, wo man quasi in den Urlaub geht, das wäre dann an den Flughäfen, wo wir mit Aktionen präsent sind. Dort versuchen wir, die Leute abzuholen für unser Thema.
Kommen wir noch schnell zurück auf die Influencer. Habt ihr selber auch schon Influencer für euer Anliegen eingesetzt und bezahlt dafür?
Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben, das war vor allem auf TikTok, haben wir Influencer engagiert, die genau natürlich mit vorgängiger Absprache eine gewisse Aussage eben gegen Fälschungen dann eingenommen haben und das Thema dann quasi bei ihrer Followerschaft platziert hat.
Erfolgskontrolle ist schwierig wahrscheinlich, aber sicher spannend. Ja. Kommen wir zu den Folgen. Viele Leute sind sich ja gar nicht bewusst, was denn da überhaupt so möglich ist. Welche Folgen haben denn Fälschungen für die Konsumentin?
Wenigstens schlimm wäre zum Beispiel, dass das Produkt einfach eine schlechte Qualität hat und kaputt geht. Ich kann mir da beispielsweise auch Medikamente vorstellen, die vielleicht gar nicht wirken oder eben dann falsch wirken. Im schlimmsten Fall Krankheiten verursachen können. Das sind, ich sage mal, die persönlichen Folgen. Dann haben wir die Folgen für die Markeninhaber natürlich, dass primär mal ein Schaden entsteht, dass man nicht selber diese Produkte verkaufen kann. Aber es sind auch eben vor allem die indirekten Folgen, dass eben vielleicht ein Konsument dann zu einem Markeninhaber geht und sagt, ja, ich habe ja hier ein Produkt von euch. Und dass eben durch das, dass man dann eine ein schlechtes Produkt mit einem Markeninhaber in Verbindung bringt, dass das auch einen Reputationsschaden bewirkt, weil man eben mit diesen schlechten Produkten schlussendlich in Verbindung gebracht wird.
Ja, das ist für die Markeninhaber, ja, ist das klar. Ganz konkret schnell, wir haben jetzt immer gesprochen von Illegalität. Kriege ich da irgendwie eine Buße oder so, wenn ich jetzt da erwischt wäre mit einer gefälschten Louis Vuitton-Tasche?
Ja, also es kann je nach Umständen kann das natürlich so sein. Also ich sage mal, primär geht es vor allem um zivilrechtliche Folgen, dass man eben da abgemahnt wird und zur Unterlassung aufgefordert wird. Strafrecht ist sicher auch ein Thema. Ich denke, es ist eher dort ein Thema, wo wir dann gewerbsmäßige Strukturen haben, wo eben ein eigentliches Business mit Markenfälschung betrieben wird. Dort kann natürlich können Strafen dann auch relevant werden.
Ja, noch zurück zur Frage von Stefan. Die Folgen, das haben wir mal beleuchtet für die Userin, für den User, oder? Ich erinnere mich gerade an Medienberichte in den letzten Tagen, wie viel muskelfördernde Substanzen und so weiter am Zoll zurückbehalten wurden, die da mit diesem Fitnessboom bestellt werden, mehrheitlich von jüngeren Semestern, die groß und kräftig sein wollen. Jetzt, das ist dann die Userin, okay, jetzt folgen Gesellschaft, folgen unternehmerisch, folgen für Marken, für Händler, weil sonst bräuchte es euch ja nicht, wenn es nicht so viele Folgen hätte.
Gut, die Folgen sind dort vielfältig. Oder man hat Händler, wenn Händler einfach unbedacht derartige Produkte vertreiben, leidet das Vertrauen in eine Handelsplattform. Wir haben vielleicht bei der öffentlichen Hand auch Probleme, dass eben solche Produkte, die direkt in die Schweiz kommen, hier nicht versteuert werden. Das wäre dann die öffentliche Hand, die letztendlich darunter leiden kann. Ich denke, da hat man indirekten Folgen letzten Endes.
Also ganz am Ende des Tages kann man sagen, es gab einen volkswirtschaftlichen Schaden, oder?
Absolut,
es kann uns nicht egal sein, wenn
genau.
Fälschungen da den Markt überschwemmen.
Ja, also wenn die Folgen doch deren viele sind, dann ist auch die Frage, ihr könnt das gar nicht alleine stemmen. Ist auch nicht eure Aufgabe. Wer sind die wichtigsten Verbündeten von euch? Oder die Verbündeten in dieser ganzen Thematik, im Kampf gegen Fälschungen?
Also Stop Piracy sucht natürlich aktiv die Kooperation mit Händlern, also wie wir auch heute gesehen haben, mit Intermediären. Wir versuchen dort den Informationsfluss und die Vernetzung voranzutreiben, dass eben die Anliegen unserer Mitglieder dort platziert sind, dass man das auch dann effektiv umsetzen kann. Es sind auch Behörden natürlich, der Erfahrungsaustausch ist dort sehr wichtig, dass man eben weiß, wie muss die Kommunikation stattfinden mit Behörden, dass man eben eine effektive Bekämpfung auf dem Markt erreichen kann.
Und aus eurer Einschätzung, auf was seid ihr besonders stolz in der Zusammenarbeit? Wo läuft's?
Ich denke, man kann sehr stolz sein, dass wir hier im Verein dass wir relativ viele unterschiedliche Player vereinen können, dass man eben im gegenseitigen Austausch steht, dass nicht dort, wie das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist, dass man da eigene Vorbehalte hat, dass man eben den Austausch auch sucht. Und das ist zumindest meine Erfahrung, die ich mache, dass man eben sehr gerne auf eine zentrale Plattform zugreift, die eben diese Informationen auch zur Verfügung stellt, weil häufig eben die Piraterie oder die Fälschungsbekämpfung, das ist ja bei den Behörden ja nicht das einzige Thema, das eben dann bewirtschaftet wird. Und dort ist man eigentlich froh, dass man eben auf gewisses Know-how auch zurückgreifen kann.
Das heißt, was kann ich mir holen bei Stop Piracy?
Es ist Know-how. Wir haben auch Schulungsangebote, die wir zur Verfügung stellen. Es gibt gewisse Online-Angebote, die wir beispielsweise auch den Schulen zur Verfügung stellen. Das ist dann aber eher Urheberrecht, dass eben beispielsweise Lehrpersonen eben geschult werden können, wie man den richtigen Umgang hat mit urheberrechtlich geschützten Werken. es geht dort im primär um, eigentlich um Wissensvermittlung.
Darf ich noch einmal schnell, Stefan, das seid in einem sensitiv heiklen Themenbereich, die Schulen, oder? Weil da können wir den Hebel ansetzen und gleichzeitig könnten ja Gruppierungen sagen, dahinter stecken doch große Marken, die gerne via Stop Piracy bei den Jungen schon erste Akzente setzen wollen.
Ja, also das wäre quasi so der Vorwurf eines Lobbyings, aber ich denke, wir können wirklich von uns behaupten, dass die Sache, die Sache steht im Vordergrund. Wir möchten da nicht jetzt für bestimmte Marken Partei ergreifen. Ich denke, das könnten wir so unterschreiben.
Also kann ich auf stop-piracy.ch, damit das mal alle hören, oder? Eure Domain, kann man da auch Informationen erhalten, wie ich es erkennen kann? Also Tipps und Tricks, wie kann ich Fälschungen erkennen? Gibt es das da?
Das gibt da genau Hinweise, wie man das analysieren kann, ja.
Schön. Jetzt drehen wir mal die Medaille. Ich mache es mal aus einem Marketingstandpunkt und sage, wenn meine Marke gefälscht wird, dann ist das doch der Ritterschlag. Das ist doch gar kein Problem, sondern es ist doch genial, wenn ich so begehrt bin, dass ich gefälscht werde.
Ja, das klingt in erster Linie mal nach einem Kompliment. Ich denke, es gibt auch viele Markeninhaber, die das Thema so aufgreifen heutzutage. Ich kann mich da an ein Beispiel erinnern bei Nikin, das weiß ich, wo angeblich durch Migros nachgeahmt wurde mit einer eigenen Produktlinie, wobei ich dort auch sagen muss, ja, vielleicht ist ein Bäumchen nicht so originell, wie es eben sein müsste.
Schwach kennzeichnen,
würde
die Juristen sagen.
Aber das sind so die schöneren Beispiele, oder, wo man darüber lachen kann. Generell denke ich nicht, dass es, wenn man eben nachgeahmt oder gefälscht wird, dass es ein Ritterschlag ist. Es im Endeffekt schadet der Marke letzten Endes.
Gut, haben wir es auch hundertprozentig geklärt. Wir haben heute uns vergewissern können, eben, dass ihr sehr, sehr viel unternehmt, dass ihr sehr engagiert zur Sache geht. Was muss sich in den nächsten 3 Jahren ändern oder was für Zielsetzungen habt ihr da, um eben Markenpiraterie konsequent zu bekämpfen?
Ich denke, etwas, was sich ändern muss, ist die Geschwindigkeit, wie wir uns den Fälschungen adaptieren können. Dort braucht es sicher mehr Entwicklung in Richtung der Bewirtschaftung der vielen Fälschungen. Oder es geht um Tools, die wir auch heute gesehen haben, dass das vielleicht nicht nur beispielsweise wie in der EU ein Thema ist, dass man eben Tools schafft für Rechteinhaber, dass die Fälschungen aufgegriffen und bekämpft werden können. Dort ist sicher eine vermehrte Zusammenarbeit auch unter den Ländern nötig, dass man eben auch grenzüberschreitend dieses Phänomen effektiv bekämpfen kann. Weil im Moment sieht man eher eigentlich auf der Verletzerseite, dass man am Skalieren ist, und auf Rechteinhaberseite sehe ich dort noch, ja, Entwicklungspotenzial.
Vielleicht noch ein Wort zum Dauerthema KI heute. Es wird wahrscheinlich von den Fälschern genutzt, aber ich nehme an, ihr greift auch darauf zurück.
Ja, also ich denke, vor allem bei der Analyse, bei der Überwachung ist es ein wertvolles Instrument, dass man eben viele Informationen systematisieren kann. Ich denke, das ist auch wichtig bei der Pirateriebekämpfung allgemein, weil man kann sich eben häufig als KMU nicht auf alle Fälschungen konzentrieren, die sich eben ereignen, sondern man muss fokussieren und versuchen, eben die größeren Verletzer ins Visier zu nehmen.
Gut, das ist vielleicht bereits ein Hinweis daran, das wäre meine abschließende Frage. Was müssen Unternehmen oder sollten Unternehmen tun, um eben oder sofort umsetzen, um sich besser zu schützen? Was können die tun ganz konkret?
Ja, also ein wichtiger Punkt ist natürlich der konsequente Schutz von Immaterialgüterrechten. Ich stelle immer wieder fest, dass in vielen Ländern, wo man eigentlich aktiv ist, die Schutzrechte nicht geschützt sind, weil man das weil man vielleicht eben durch das Geschäft geträgt ist, genau, dass man einfach vor allem mit dem Vertrieb beschäftigt ist. Das ist sicherlich ein Punkt. Der zweite Punkt ist eben, dass man gezielt überwacht, dass man eben schaut, wo ist unser Geschäft, wo kann potenziell eben ein Produkt dann gefälscht werden, dass diese Daten zusammengetragen werden und man sich eben dann eben versucht zu fokussieren auf Plattformen oder auf Länder, wo eben Piraterie stärker dann zum Vorschein kommt. Und drittens denke ich, ist auch wichtig, dass man eben dann, wenn sich ein solcher Fall ereignet, dass man eben die Abläufe schon definiert hat, dass man eben beispielsweise Rechtsanwälte einschaltet oder eben Provider, die einen unterstützen können, mit Intermediären zusammenarbeiten und dort eben seine Rechte schon angemeldet hat und platziert hat auf vielen Kooperationsplattformen, die es dort gibt, dass man dann effektiv auch die Maßnahmen einleiten kann.
Bedeutet auch notfalls Klagen und rigorose Folgen, oder?
Natürlich.
Ja. Okay, vielen Dank.
Danke, Marc, für die klaren Worte. Markenpiraterie bleibt ein systemisches Risiko. Und Bewusstsein, so wie es an der Tagung oft erwähnt wurde, Awareness, einer der stärksten Hebel dagegen. Auch bei der Next Generation. Und deshalb weiterhin viel Engagement bei den Schulen und den jungen Generationen. Da können wir den Hebel ansetzen. Stop Piracy wünschen wir also viel Erfolg bei dieser anspruchsvollen Aufgabe und dieser wichtigen Arbeit. Danke an unser Publikum hier in Bern und an alle Zuhörerinnen. Wir sagen auf Wiederhören bei einer anderen Folge von Stefan und Stefan.
Danke vielmals, Marc.
Hast du Lust, auf mehr von dir zu wissen rund um Themen Kommunikation, Marketing, Management und Leadership? An der HWZ haben wir ein vielseitiges Studienangebot. Alle Infos findest du auf www.fh-hwz.ch.